Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ressourcen neu denken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft.
Mein Name ist Marvin Müller und für die heutige Folge habe ich mir überlegt, also gerade kurz vor Aufnahmebeginn, sollte ich eigentlich eine Flasche Sekt aufmachen? Der Grund dafür ist ganz einfach und den erkläre ich gleich auch sofort, wobei vielleicht aufmerksame Hörerinnen und Hörer auch selber darauf kommen wollen. Und das hat einiges mit unserem Gast, aber auch mit unserem Thema zu tun. Zu Gast im Podcast bei mir ist Herr Professor Dr. Rüdiger Siechau und den möchte ich gerne einmal ganz kurz vorstellen und dann ergibt sich auch vielleicht das, was wir heute nebenbei, neben dem eigentlichen Interview, ein bisschen feiern wollen. Herr Siechau studierte und promovierte nämlich in den Ingenieurwissenschaften an der RWTH Aachen, war dann erstmal in der freien Wirtschaft im Bereich Anlagenbau, unter anderem bei Thyssen, beschäftigt und übernahm am 1. Januar 1995 die Geschäftsführung der neu gegründeten Stadtreinigung Hamburg. Daneben 2013 später wurde er auch Honorarprofessor an der TU Hamburg und ist außerdem neben anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten, wie zum Beispiel 11 Jahre Verbandsarbeit im Kommunalen Abfallwirtschaftsverband, auch im Vorstand der DGAW aktiv. So, ich habe ja gesagt, aufmerksame Hörerinnen und Hörer, die werden vielleicht das Datum bemerkt haben, der 1. Januar 1995, Gründung der Stadtreinigung Hamburg, Einstieg von Herrn Siechau, ist ein schönes Jubiläum, was wir da feiern. Hallo Herr Siechau.
Herr Müller, ich grüße Sie.
Ja, also als allererstes alles Gute einmal zum Jubiläum. Das ist doch ein toller Anlass, mal zu sprechen, oder?
Ach, das ist also ganz hervorragend, Herr Müller, dass Sie mir die Gelegenheit geben. Und da das ja auch für Menschen ist, der Podcast, die ich, glaube ich, ganz gut kenne, kann ich auch verraten, dass Kolleginnen und Kollegen mir im Unternehmen direkt am 6. Januar, also war mein erster Arbeitstag dieses Jahr, eine Überraschung zusammengestellt hatten, also einen Rückblick auf die letzten 30 Jahre der Stadtreinigung, auch einen Rückblick auf die Verbandsarbeit, ein Rückblick der Abfallwirtschaft. Und das startete seinerzeit mit der Tagesschau vom 1. Januar 1995, also wo ich dann hier angefangen habe in Hamburg. Und insofern auch Ihnen ganz herzliches Dankeschön, dass Sie daran gedacht haben. Und ich fühle mich also sehr, sehr geehrt und das hatte ich Kolleginnen und Kollegen hier auch gesagt, das ist schon toll. Und wenn man dann älter wird und die Jugend noch an einen denkt, ist man natürlich sehr erfreut darüber.
Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, also so ein Rückblick auf 30 Jahre, ich meine, da kommt ja eine ganze Menge zusammen, also ganz, ganz viele Erinnerungen auch wahrscheinlich auch an die Anfangszeit. Und ich finde, es lohnt sich bei sowas natürlich auch immer mal ein bisschen rückwärts zu gucken. Und mich würde da mal interessieren, also Sie haben jetzt gerade gesagt, 30 Jahre sind auch eine lange Zeit. Sie haben damals dann auch die Gründung der Stadtreinigung Hamburg als selbstständige Anstalt des öffentlichen Rechts ja direkt mitbekommen, aber auch mitgestaltet. Können Sie mal so ein bisschen erzählen, wie Sie eigentlich so die erste Zeit erlebt haben? Also ich kann mir vorstellen, dass das eine Entwicklung war, die vielleicht viele, ich will nicht sagen, überfordert hat, aber wahrscheinlich auch nicht bei jedem erstmal positiv aufgenommen worden ist, oder?
Also das ist schon vor gut 30 Jahren was Besonderes gewesen. Also die Anstaltsgründung, die war exakt im März 94. Die Stadtreinigung war ja seinerzeit ein Teil der Behörden. Mal gehörten wir zur Umweltbehörde, mal gehörten wir zur Baubehörde. Dann waren wir ganz kurze Zeit, im Nachgang hätte man das vielleicht überspringen können, waren wir Landesbetrieb und dann sind wir Anstalt öffentlichen Rechts geworden. Also wir wurden richtig in die Selbstständigkeit entlassen. Wir haben dann die ganze Mitarbeiterschaft übernommen, die alle Rückkehrrechte zur Stadt hatten. Die meisten sind aber mit zur Stadtreinigung gekommen. Und wir haben natürlich auch, wie man heute in Neudeutsch sagt, die ganzen Assets bekommen, also die Einrichtungen. Wir haben die Fahrzeuge bekommen, die Werkstätten, die gesamte Infrastruktur. Aber nicht nur die schönen Dinge, sondern auch vielleicht die unangenehmen Dinge. Also die ganzen Pensionslasten der Mitarbeiterschaft, die haben wir übernommen. Dann haben wir eine ganze Reihe von Deponien geerbt. Für diese Deponien haben wir auch die Nachsorgeverpflichtung übernommen. Und das Ganze wurde dann hoch und runter gerechnet und haben saldiert noch etwa 20 Millionen, damals, wenn ich mich recht erinnere, 20 Millionen D-Mark bezahlt für das, was wir bekommen haben. Und das war im Prinzip ist dann kreditiert worden und das war dann auch später Bestandteil der Gebührenkalkulation. Und mein Kollege und ich damals, Dr. Krüger, haben immer gesagt, wir haben uns mit 20 Millionen dann die Freiheit erkauft.
Freiheit erkauft,
genau. Und dann mussten wir auch in der Tat mit dem, was wir hatten, zurechtkommen. Ich will nicht verschweigen, dass ja nach unserer Satzung, also wir sind ja mit einem Gesetz, Landesgesetz, Hamburg gehört, die Stadtreinigung gehört ja der Stadt, sind dann gegründet worden mit einem Landesgesetz. Und in diesem Landesgesetz steht drin, was wir tun dürfen, auch was wir nicht tun dürfen. Und wir sind natürlich auch als öffentliches Unternehmen der Abfallwirtschaft konkursunfähig. Das heißt, selbst wenn wir richtig daneben greifen würden, würde die Stadt für uns haften. Aber das war weder Ziel der Stadt seinerzeit noch der Stadtreinigung. Wir haben das natürlich auch nie in Anspruch nehmen müssen. Und das war schon ein gigantischer Weg in die Selbstständigkeit. Einmal natürlich für die Mitarbeiterschaft, aber auch für das, was wir zurückgelassen haben, nämlich die Behörde, die jetzt Aufsichtsbehörde wurde, die Umweltbehörde, wo wir vorher Teil waren bei unserer Aufsichtsbehörde. Und die Finanzbehörde, der waren wir Rechenschaft schuldig. Dann haben wir einen Aufsichtsrat bekommen und hatten natürlich auf der anderen Seite auch deutlich mehr Freiheiten, weil wir natürlich jetzt selbstständig Personal einstellen durften, hatten eine eigene Personalabteilung. Fuhrpark gehörte uns. Wir haben dann auch relativ schnell die gesamte Gebührengeschichte, die Gebührenkalkulation, Gebühreneinzug übernommen. Über eine Sache kann man sich mit Sicherheit mehr oder weniger streiten. Wir haben auch eine eigene EDV dann gehabt, für die wir zuständig waren. Und insofern war das richtig wie eine Unternehmensneugründung und das war schon eine spannende Geschichte, muss ich sagen.
Hat Ihnen das denn an der Stelle also auch mal schlaflose Nächte gemacht? Also ich könnte mir vorstellen, Sie sagen gerade, das war wie eine Unternehmensneugründung, aber auf der anderen Seite, Sie kommen ja auch in laufenden Betrieb. Sie können ja nicht sagen, so für ein halbes Jahr, hör mal jetzt mal auf mit der Reinigung der Stadt und wir gucken jetzt erstmal, was haben wir hier für Prozesse, was müssen wir neu machen? Also das muss doch wahnsinnig stressig gewesen sein, oder?
Ja, also ich bin stolz darauf, dass ich ja keine schlaflosen Nächte habe, dass ich ganz gut schlafen kann, weil man ja auch immer wieder Kraft braucht, um so ein großes Unternehmen wie die Stadtreinigung Hamburg auch nach vorn bringen zu können. Nein, wir haben seinerzeit ja viele, viele Dinge neu gestaltet, aber ein Unternehmen, was im Kern Fahrbahnreinigung macht, Gehwegreinigung, Straßenreinigung macht und Müllabfuhr macht, da hat man häufig das Gefühl, das funktioniert von alleine. Also die Tourenplanung, die hat sich ja nicht geändert. Die Tagesarbeit hat sich nicht verändert. Aber was sich natürlich verändert hat, das war die Rechtsform, die Verträge der Mitarbeitenden, die haben sich alle geändert. Alle waren jetzt Angestellte der Stadtreinigung, da gab es einzelvertragliche Lösungen, das musste umgestellt werden, die ganze EDV musste entsprechend umgestellt werden. Und dann haben wir natürlich auch die Entwicklung der Infrastruktur übernommen. Wir haben eine eigene Bauabteilung, wir haben einen eigenen Fuhrpark gehabt, wir mussten also die gesamten Reparaturen selbst organisieren. Also wir konnten nicht mehr die Infrastruktur der Stadt mit benutzen. Also insofern war das schon ein sehr umfangreicher Prozess. Und was natürlich auf uns zukam, war, dass wir einen eigenen Wirtschaftsplan hatten. Und dieser Wirtschaftsplan, der war jetzt jährlich dem Aufsichtsrat vorzustellen zur Genehmigung. Und am Jahresende mussten wir einen entsprechenden Jahresabschluss machen, der Stadtreinigung allein, der dann auch von den entsprechenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geprüft wurde, wo wir auch ein Testat natürlich bekommen mussten. Und der Aufsichtsrat hat dann auch den Jahresabschluss festgestellt. Also wir waren schon auf uns allein gestellt und insofern waren in allen Bereichen die Dinge im Fluss. Und wir haben natürlich auch eine eigene Organisation bekommen, eine eigene Personalabteilung. Also wir hingen jetzt nicht mehr in der Personalabteilung der Stadt. Wir haben eine eigene betriebswirtschaftliche Abteilung mit Controlling bekommen, beziehungsweise die haben wir aufgebaut. Früher war es so, dass es ein Finanzmanagement, ein Controlling, das gab es nicht bei der Stadt. Dann hatten wir eine eigene Bauabteilung. Auch da konnten wir nicht mehr die Infrastruktur der Stadt benutzen. Und das musste natürlich alles so schnell als möglich umgesetzt werden und wirtschaftlich so umgesetzt werden, dass es nicht den Gebührenhaushalt negativ belastet hat der Stadt, weil wir natürlich angetreten waren, die Gebühren in der Stadt stabil zu halten. Das war natürlich auch eine politische Aufgabe. Ich glaube nicht, dass es die Politik überlebt hätte, wenn man gesagt hätte, wir haben die Stadtreinigung verselbstständigt und dafür, lieber Gebührenzahler, musst du 20% mehr Hausbaugebühren bezahlen. Das hätte nicht funktioniert. Und insofern hatten wir sehr, sehr viele Eckpunkte, hatten wir schon ein strammes Gerüst. Und da haben wir uns nicht eingezwängt gefühlt, sondern ich glaube, wir haben dieses Gerüst stabil aufgebaut, so um die Stadtreinigung gebaut, dass es auch für die Zukunft eine gewisse Elastizität hatte. Und wenn man sich das heute anschaut, dann glaube ich, ist das auch alles ganz ordentlich.
Sie hatten vorhin schon Veränderungsprozesse angesprochen. Und das ist ja auch ein Riesenbereich, wenn man Unternehmen verändert oder auch neu aufbaut. Also es gibt das ganze Change Management, was sich ja auch genau damit beschäftigt. War das für Sie denn auch eine Herausforderung, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Sie ja mitgenommen haben in diese neue Selbstständigkeit, die auch für neue oder vielleicht auch veränderte Aufgaben zu motivieren? War das schwierig?
Naja, das war ja schwierig vielleicht nicht, aber es war durchwachsen. Es war schon durchwachsen, weil viele Mitarbeitende, die haben weiterhin gesagt, ich bin ja bei der Stadt beschäftigt. Und die Stadt war da sehr stolz drauf. Sie sagt, toll, die sind immer noch städtische Mitarbeiter. Mir war es aber wichtig und auch meinem Kollegen seinerzeit, wir waren zu zweit in der Geschäftsführung, dass die Mitarbeiterschaft eine Identität mit dem neuen Unternehmen bekommen, also mit der Stadtreinigung, mit einer eigenen Zielsetzung. Wir haben dann ja auch ein eigenes Unternehmenskonzept entwickelt. Wir haben jetzt kürzlich auch nochmal das Unternehmen dahingehend überarbeitet, dass wir uns in 4 Handlungsfelder aufgeteilt haben, weil wir ja auch immer neue Berichterstattung machen müssen, nicht nur der Geschäftsberichte, sondern jetzt auch Stichwort CSRD-Richtlinie. Also es war schon anstrengend, dann auch immer wieder die neuen Ziele, die Weiterentwicklung des Unternehmens zu erklären. Und ich glaube, wo wir uns sehr stark von anderen kommunalen Unternehmen unterscheiden, ist, dass wir unsere Tätigkeiten ausgebaut haben. Als ich zur Stadtreinigung kam, war die Maßgabe, wie in vielen anderen öffentlichen kommunalen Unternehmungen, nicht so viel machen, kann man nicht so viel Fehler machen, eckt man wenig mit der Politik an.
Stimmt, ja.
Wenn man irgendwelche Dinge tut, gibt nur Ärger, ne? Auch so ein typischer Spruch. Und ich habe immer versucht und habe da was geprägt, was ich so aus meiner Heimat mitgebracht habe. Ich habe dann gesagt, wir wollen all das machen, wo andere fies vor sind, also was andere nicht wollen. Natürlich hatten wir eine gesetzliche Aufgabe, was die Hausmüllabfuhr anbetraf, was sich dann hinterher auch entwickelt hat in die Fraktionen Restmüll, Papier, Bioabfall. Hinterher haben wir auch noch die gelbe Sammlung, da haben wir die Wert GmbH seinerzeit gekauft. War ein wichtiger Punkt. Später haben wir dann auch die Müllverbrennungsanlagen. Wir hatten also keine eigene Abfallbehandlung. Das lief in den Anlagen, der HEW, Hamburgischen Elektrizitätswerken, gehörte. Die haben wir denen dann abgekauft. Aber wir haben uns auch in anderen Bereichen, so in Randbereichen, in öffentlichen Aufgaben, haben wir uns entwickelt. Also die gesamte Wärmeerzeugung als Beispiel, als großen Punkt. Wir dürfen Wärme erzeugen und dürfen diese Wärme auch verkaufen, was wir auch tun. Die Hälfte der Hamburger Fernwärme liefert die Stadtreinigung. Dann haben wir die gesamten öffentlichen Toiletten übernommen, die in Hamburg, kein Mensch weiß, wo die richtig hingehörten. Alle Bezirke hatten da ein paar von. Und es war also fürchterlich, wie die Hamburger Toiletten aussahen. Die öffentlichen, die funktionierten nicht. Will da jetzt nicht so ins Detail gehen, weil das nicht appetitlich ist. Als ich mit der Idee kam, weil die Frage aufkam, wer kann das machen, da haben mir Da war ein einziger Abteilungsleiter in unserer damaligen, ich erinnere das in unserer damaligen Besprechung, der nicht dagegen war. Der hat das nicht weiter kommentiert. So ein bisschen, ja, könnte man ja. Und habe dann die Kolleginnen und Kollegen überzeugt, dass es gut ist. Mittlerweile, ich sage immer, kommen Leute von außerhalb, von Segeberg, von Pinneberg, nur um in Hamburg so eine öffentliche Toilette zu benutzen, weil es so schön ist. Und dann fahren sie wieder zurück. Und das ist so ein Punkt. Wir haben die ganze Elbstrandreinigung übernommen, die bei Port Authority war. Die Dinge, die wir dann zusätzlich übernommen haben, wir haben die gesamte Schilderreinigung, also Verkehrsschilder, Straßenschilder. Wir haben die Reinigung aller Parks mit übernommen. Wir haben die Reinigung von Planten und Blumen dieses großen Parks in Hamburg übernommen und haben das ja immer gemacht mit der Qualität der Aufgabe, mit der Verlässlichkeit, die wir in vielen anderen Bereichen an den Tag gelegt haben. Pünktlichkeit bei der Müllabfuhr, große Leistungen im Winterdienstbereich. Wir haben immer wieder die Diskussionen geführt und auch Fragen, die internen Fragen, ja, wird denn die zusätzliche Aufgabe auch bezahlt? Und dann habe ich gesagt, wir müssen erst sehen, dass wir die Aufgabe bekommen, dass wir gute Leistung machen, dass wir uns unersetzlich machen, dann kommt auch das Geld. Und so ist es auch in der Regel passiert. Es kam dann natürlich nicht üppig in allen Bereichen, aber so, dass es auskömmlich ist, so auch, dass wir uns im Personalkörper erweitern konnten und allein durch das große Projekt mit der Überschrift Hamburg gepflegt und grün, wo wir die Zuständigkeit für alle Grünanlagen in Hamburg übernommen haben, habe ich auf einen Schlag 500 Mitarbeitende eingestellt. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir dann natürlich auch entsprechend Personalentwicklung betreiben konnten. Also das sind alles Dinge, glaube ich, wo wir uns positiv entwickelt haben und wo die Mitarbeiterschaft auch gesehen hat, ja, das macht Sinn, da können wir mitgehen.
Jetzt ist die Stadtreinigung Hamburg ja auch nicht unabhängig von den Entscheidungen von Politik. Und seit Sie bei der Stadtreinigung Hamburg begonnen haben, beziehungsweise seit die Stadtreinigung Hamburg auch gegründet worden ist, hat ja auch die Landesregierung in Hamburg mehrmals zwischen zwei großen Parteien hin und her gewechselt. War das so etwas, also muss man sich da immer wieder neu zurechtfinden, neu orientieren oder spielte das im Endeffekt für Sie keine große Rolle? Wie war das?
Ja, man muss sich schon immer wieder auf Menschen, auf Situationen neu einstellen. Aber ich merke, vielleicht ist das ein ganz guter Vergleich, ganz gutes Beispiel. Jetzt momentan kommen Mitarbeitende zu mir und fragen mich, wenn Sie mal weg sind, gehen Sie wirklich? Ja, ich höre ja zum Jahresende auf, weil irgendwann ist das dann auch mal so. Und dann sagen die ja, wie, dann kommt da ein neuer und dann sind sie ängstlich. Ich sage, Leute, das Simpelste ist, dass ihr gute Arbeit macht. Egal, wer kommt. Ob es männlich ist, weiblich ist, ob es jemand ist, der nett, freundlich ist, wenn man hochqualitative Arbeit abliefert, wenn man offen ist in der Diskussion, wenn man das Miteinander nach vorne stellt, das kann nur alles richtig sein. Und so haben wir das auch in den politischen Veränderungen gemacht. Wir haben, egal wer bei uns Aufsichtsratschef war, ist in der Regel immer der Staatsrat der Umweltbehörde, wir sind immer ein loyales Unternehmen gewesen. Wir bleiben ein loyales Unternehmen. Wir haben immer ein offenes Ohr gehabt. Und was wir nie gemacht haben, dass wir Veränderungen, politische Ideen, die haben wir nicht immer den Politikern ausgeredet. Selbstverständlich gibt es wenig politische Ideen. Ich meine, das ist jetzt auch nicht böse. Aber wenn die Politik eine Idee hat, wird es in der Regel nicht billiger.
Nee.
Das muss man sehen. Und das haben wir aber versucht, nicht weg, wie man so schön sagt, wir haben das nicht weggebügelt, sondern wir haben gesagt, wir werden das in irgendeiner Form machen. Also wir haben die politischen Ideen aufgenommen und haben im Zweifel da ein neues Geschäftsfeld rausgemacht, haben gesehen, dass wir ans Geld kommen. Aber ich glaube, im Kern sind wir verlässlich. Ich glaube auch, dass wir kompetent sind. Also das, was wir zugesagt haben, das, was wir eingeschätzt haben, beurteilt haben, Das gilt, das hat Bestand. Natürlich hat es auch Schwerpunkte gegeben. Natürlich hat es auch, als wir die erste grüne Regierung in Hamburg hatten, ich erinnere das noch, da wurde natürlich die Biotonne für ganz kleines Geld nach vorne gebracht. Das sind so Punkte. Natürlich haben wir eine Regierung gehabt, wo die Sauberkeit am Hauptbahnhof ganz oben stand. Natürlich haben wir dann dafür auch gesorgt, dass wir das eben in unser Portfolio mit aufnehmen. Aber es ist nicht so, dass man hier alles umgerissen hat. Ich glaube, dass wir in vielen Dingen uns auch so aufgestellt haben und wo wir auch nicht immer nachgefragt haben. Also ich bin nie auf die Idee gekommen und habe den Bürgermeister, bei uns heißt er der erste Bürgermeister, den habe ich nie gefragt, welche Autofarben er sich dem wünscht oder so. Ich weiß, dass mir viele Kolleginnen und Kollegen erzählen, auch bei uns die Politik, jetzt kommen die mit Zero Waste wird erzählt, die abfallwirtschaftliche Diskussion. Im Zweifel wird es unsere Umweltbehörde nicht gern hören, aber ich glaube, die haben wir mitgeprägt. Ich hatte natürlich auch das Vergnügen, ich war 11 Jahre lang ja Präsident der kommunalen Abfallwirtschaft, wo ich dann auch ein bisschen was mit bewegen konnte und glaube auch, dass ich großer Mitstreiter war, Privatisierungen, diese PPP-Modelle, die in Hamburg nicht so umzusetzen, wie in anderen Bereichen der Republik. Ich will ein bisschen vorsichtig in der Darstellung sein, weil die Privaten jetzt nicht denken sollen, ich bin gegen diese oder ich finde diese PPP-Modelle nicht gut. Nur ich habe gesagt, für Hamburg nicht. Wir haben eine besondere Gebührenfinanzierung hier und habe der Politik deutlich gemacht, dass ein PPP-Modell, es ging dann nicht um mich, sondern für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, nicht von Vorteil sind. Und das war unter einer, ich sage das ganz offen, unter einer CDU-Regierung seinerzeit nicht so ganz einfach, weil die Privaten immer wieder gesagt haben, wir machen das alles für die Hälfte. So, und ich konnte die Politik davon überzeugen, dass es im Wesentlichen Sprüche sind. Und die Stadt wird nicht von Sprüchen sauber, sondern wird durch Anwesenheit, durch Leistung sauber. Und wir haben dann hier die Abfallwirtschaft, glaube ich, so geprägt, auch mit unserer Leistung, dass wir noch heute zu 100% rein kommunales Unternehmen sind. Und ich glaube, das ist auch gut.
Ja, Sie haben jetzt ja schon ein bisschen was dazu erzählt, wie sich die Aufgaben der Stadtreinigung oder auch das Profil verändert hat über die Jahre. Wie sieht das denn bei Ihnen persönlich aus? Also haben sich Ihre eigenen Aufgaben seit Ihrem Einstieg bei der Stadtreinigung auch verändert oder sind Sie im Kern gleich geblieben?
Also vom Grundsatz her würde ich sagen, natürlich habe ich mich, ich hoffe, dass ich mich verändert habe. Und weil ja unsere Aufgaben sich auch weiter verändern. Also wir haben momentan ein ganz großes Projekt laufen. Wir bauen ein neues Zentrum für Ressourcen und Energie. Ich glaube, das wird dann somit das modernste in Europa sein. Das ist in der Nähe des HSV-Stadions, also in Stellingen. Und dort hingen wir ein bisschen der Zeit hinterher, das ist so. Ich hoffe, dass wir Ende nächsten Jahres dann dort auch in Betrieb gehen. Ich bin heute Morgen noch dort gewesen. Und da kümmere ich mich momentan sehr viel, sehr intensiv drum. Und das entspricht ja auch ziemlich meiner Profession als Ingenieur. Aber da muss ich ehrlich sagen, da muss ich auch schon ziemlich oder darf ich auch ziemlich ins Detail gehen, weil da doch eine Menge technischer Fragen auf uns zukommen. Und das ist also ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist, der sich ja, wo ich mich deutlich mehr engagiere, das ist der ganze Punkt des Personals. Also die vielen technischen Dinge, die wir teilweise auch mit begleitet haben, Fahrzeugentwicklung, also dass wir jetzt Müllsammelfahrzeuge haben, wo die Leute nicht mehr so hoch einsteigen müssen, sich beim Aussteigen die Beine brechen. Da haben wir teilweise mitgewirkt, jetzt die Umstellung in Elektroantrieb oder im Wasserstoffantrieb oder auch die Entwicklung unserer Arbeitskleidung, die Entwicklung unserer Sanitäreinrichtungen, das ist alles wunderbar. Auch die Entwicklung von künstlicher Intelligenz, die wir hier entscheidend momentan mitprägen. Aber die Entwicklung der Menschen, wenn ich jetzt sagen würde, das ist eine Schwierigkeit, aber das ist eine große Herausforderung, weil das, was wir früher hatten, da kamen die Leute und haben gesagt, ich bin ein richtiger Müllmann, der war verlässlich, für den machte 6 Uhr Anfang kein Problem. Und im Moment stelle ich auch fest, dass es einen ganz großen Hang zur Selbstoptimierung gibt. Viele, ja, wie meinst du das oder was heißt Selbstoptimierung? Also das heißt, dass wir viele Leute einstellen, auch mit Einstellungstests nach auch die körperliche Gesundheit in den Vordergrund stellen, die dann aber nach einiger Zeit sagen, ja, aber jeden Morgen um 6 Uhr anfangen, das wäre ein bisschen viel. Die dann sagen, nach ein paar Tagen, ich muss mich mal ein paar Tage rausnehmen. Früher hätte man dafür Urlaub genommen. Das führt letztendlich dazu, dass man höhere Abwesenheitsraten hat. Hinzu kommt noch, dass unser Personalkörper ja altert, das sowieso. Also die angestammten Mitarbeitenden, die werden natürlich immer älter und bei der schweren Arbeit, Reinigung, Müllabfuhr, Recycling, nehmen dann natürlich auch die körperlichen Gebrechen entsprechend zu, sodass man da auch nochmal Ausfallraten hat. Das heißt, die Ausfallraten, die steigen. Und insofern gilt es in erster Linie auf die Organisation der Mitarbeiterschaft einerseits, aber auch auf das Einstellungsgebaren, auf das Recruiting, auf das Aussuchen der richtigen Leute immer mehr Wert zu legen. Und hinzu kommt noch, dass letztendlich die Auswahl auch deutlich geringer geworden ist. Das ist auch ein großes Problem geworden. Also wenn wir früher, ich sag mal, 100 Bewerbungen auf eine Entsorgerstelle hatten als Beispiel, dann haben wir da heute 1, 2, 3 und ist also das Auswählen nicht so groß. Und auch die jungen Führungskräfte haben auch sich in Richtung entwickelt, wo sie sehr viel Wert darauf legen, herauszufinden, was natürlich richtig ist, Leute mitzunehmen, Leute anzusprechen. Nur in einem Betrieb, der auf Pünktlichkeit getrimmt ist, der in Kolonnen, in Teams organisiert ist, ist das immer ein bisschen schwierig. Wenn ich mit Einzelnen nach dem Sinn der Arbeit oder nach dem Sein eines Müllwerkers diskutieren muss, das dauert dann natürlich, das kostet Zeit. Und dann kann ich natürlich allen anderen Mitarbeitenden nicht gerecht werden. Also Personalentwicklung und die Personalführung wird immer schwieriger. Und ich glaube auch, dass die ganzen Medien, die ganzen Social Medien, all diese Dinge eine große Rolle spielen, dass viele irgendwelche Dinge googeln und sagen, das kann vielleicht nicht sein, dies kann nicht sein. Oder früher hatten die Leute, was auch nicht richtig war, die Leute hatten bestimmte Ängste. Da haben sie immer gesagt, wenn du nicht spurst, schmeißen die dich raus. Heute sagen die, das google ich mal. Und das geht ja gar nicht mehr. Das ist nicht das Ziel. Ich versuche den Mitarbeitenden klarzumachen, ich stelle Leute ein, um mit ihnen ein Team zu bilden, um gemeinsam was zu schaffen. Das ist Sinn und Zweck einer Einstellung, um mit ihnen gemeinsam fürs Gemeinwohl zu arbeiten, damit ihr euer Geld bekommt, damit ihr eure Familien ernähren könnt. Und wir machen eine hochwertige Arbeit. Wir bringen eine ordentliche Leistung auf die Straße, damit die Bürgerinnen und Bürger nicht so hohe Müllgebühren und Gehwegreinigungsgebühren bezahlen. Das ist letztendlich der Deal. Aber das wird immer schwieriger. Und das ist letztendlich so die Herausforderung der Zukunft. Also die ist gar nicht unbedingt technischer Natur, sondern das sind Menschlichkeiten. Und da muss man daran arbeiten, an der Entwicklung auch der Führungskultur, der Unternehmenskultur. Und da tun wir unheimlich viel für, auch in der Organisation. Natürlich immer wieder auch bei einem großen Personalkörper Gegenspieler, die einfach sagen, nein, wir wollen es nicht. Und diese Leute wissen natürlich auch, die Situation, in der so ein öffentliches Unternehmen ist, was letztendlich die Politik als Eigentümer hat, die wissen natürlich ganz genau, wenn ich im Unternehmen nicht zurechtkomme oder ich drohe. Also ich weiß nicht, wie häufig ich Briefe bekomme aus der Mitarbeiterschaft, aber auch von außerhalb, wo als abbindender Satz steht, sonst gehe ich zur Bild-Zeitung oder sonst gehe ich zur Mopo. Und Sie wissen ganz genau, das ist ja für die Politik das Schlimmste, was passieren kann. Und dann hat man manchmal ein bisschen das Gefühl, dass da vielleicht auch ein wenig der Rückhalt fehlt. Ja, dann werden Fragen gestellt, ja, ist das denn wirklich so, dass die Mitarbeitenden bei der Stadtreinigung, werden die denn geknechtet? Ich sage, was heißt geknechtet? Hier, sie müssen ganz normal arbeiten. Und in dieser Situation befindet man sich manchmal, und das so zu organisieren, auch mit den Führungskräften, das ist nicht immer ganz simpel. Das ist eine Herausforderung der Zukunft.
Ja, ja, genau, das wäre auch ein Punkt, da wollte ich nochmal nachfragen. Also glauben Sie auch, dass das die große Herausforderung für die Zukunft bleibt? Weil es wird ja jetzt seit einigen Jahren schon immer mehr über Digitalisierung, über künstliche Intelligenz, über Apps und Tools und so weiter diskutiert, als wäre das die Lösung, die alleinige Lösung für die Probleme, die Unternehmen vielleicht haben. Glauben Sie, es wird dann manchmal ein bisschen, ja, die Mitarbeiterschaft vergessen in dieser technischen Diskussion?
Nein, das glaube ich nicht, dass die Mitarbeiterschaft vergessen wird. Zumindest fürs Unternehmen Stadtreinigung kann ich das sagen. Sehr, sehr viel für die Mitarbeiterschaft tun. Ich habe Ihnen ja auch gerade nochmal meine Blickrichtung erläutert. Nein, wir tun eine ganze Menge und ich glaube, wir haben deutlich mehr die Mitarbeiterschaft im Fokus als alle anderen technischen Dinge. Und insofern bleibt das die Herausforderung der Zukunft. Natürlich ist die weitere Digitalisierung, die künstliche Intelligenz, auch eine große Herausforderung. Die Ängste, auch das machen wir hier deutlich, sind nicht so sehr, dass die künstliche Intelligenz die Mitarbeiter ersetzt. Also wenn wir Müllabfuhr machen in so einer Großstadt wie Hamburg, dann bin ich davon tief überzeugt, dass in vielen Bereichen das mit Robotern nicht möglich ist. Da gibt es ja mittlerweile, das kann man im Internet sehen, dass es Roboter gibt, die schon die Mülltonne abholen. Das ist dann vielleicht in ländlichen Bereichen. Oder auch, dass sie bestimmte Reinigungsroboter haben auf Wiesen oder wo auch immer. Das geht im Zweifel auch. Aber ich glaube, unsere Arbeit bleibt personalintensiv, sodass wir die künstliche Intelligenz eher als Unterstützung nutzen. Also wir benutzen künstliche Intelligenz im Moment dafür, Müll zu erkennen, wilde Ablagerungen zu erkennen, die Sauberkeit oder Unsauberkeit oder Beschädigung von Verkehrsschildern, wo wir einen Auftrag haben. Das entwickeln wir weiter, dass ich Straßenzustände mir anschaue. Das kann ich dann an die Verkehrsbehörde verkaufen oder nehme andere Daten, Baumschnittgeschichten, die ich dann mit den Bezirksämtern dealen kann, verkaufen kann, mich austauschen kann. Also da ist die künstliche Intelligenz hilfreich. Oder die Tourenplanung, die sich über künstliche Intelligenz selbst weiterentwickelt, ja, die dann Baustellen mit in den Fokus nimmt, Einbahnstraßen, all solche Geschichten, da ist künstliche Intelligenz wichtig. Aber wir werden immer den Faktor Mensch haben und das ist gut so, weil wir, glaube ich, als öffentliches Unternehmen weiterhin in Hamburg gut dastehen können. Wir sind ja das beliebteste Unternehmen Hamburgs von allen Unternehmungen. Und da ist es wichtig, dass es dann eine Identifikation gibt zwischen der Mitarbeiterschaft und der Stadtreinigung. Und da geht es um Menschen und nicht um Maschinen. Aber das Arbeiten mit Menschen, ich sage das mal so, auch ohne jemandem zu nahe zu treten, das ist nicht einfacher geworden. Es ist eher schwieriger geworden. Es ist komplexer geworden. Und da kann man auch nicht auf irgendwelche simplen Lösungen hoffen, sondern das sind immer Einzelfälle. Häufig sind es auch Einzelschicksale bei Mitarbeitern, die man sich kümmern muss. Aber man darf auch nicht aus dem Fokus lassen, dass man eben als öffentliches Unternehmen eine gesetzliche Aufgabe hat. Und diese gesetzliche Aufgabe haben wir auch zu erfüllen mit der gesamten Mannschaft.
Hm. Ja, jetzt gucken wir ja gerade schon ein bisschen in die Zukunft und ja, wir nähern uns auch ein wenig dem Ende dieser Podcast-Folge. Deswegen würde mich jetzt noch interessieren, Sie hatten es vorhin schon mal angesprochen, aber noch nicht allzu viele Details verraten. Das Zentrum für Ressourcenenergie in Stelling. Können Sie da ein bisschen was zu erzählen? Was genau entsteht da gerade?
Ja, dort entsteht also ein großes Abfallbehandlungszentrum. Dort stand ja ganz früher mal eine Müllverbrennung aus den 70er Jahren. Die haben wir dann 2014 weggerissen und haben uns entschieden, dort ein neues Behandlungszentrum zu bauen. Und wir sind, glaube ich, die Ersten in der Republik, die vor die thermische Behandlung eine Sortieranlage setzen. Das war nämlich die Kernidee, dass wir seinerzeit gesagt haben, wir machen eine Abfallsortierung, weil ja die Getrennsammlung eigentlich das ist, was vorangebracht werden soll. Und wir haben ja auch als höchste Aufgabe der Kreislaufwirtschaft die Abfallverwertung zu prüfen. Und insofern gehen 140.000 Tonnen Hausmüll auf eine Sortieranlage. Dort sortieren wir Wertstoffe heraus, die dann stofflich weiter genutzt werden. Der Rest teilt sich dann auf in Hoch- und Niederkalorik. Weitere Hoch- und Niederkalorik-Abfälle aus Gewerbe oder auch aus biogenem Bereich kommen hinzu, sodass diese Anlage dann in zwei unterschiedlichen Kesseln, zwei unterschiedlich großen Kesseln, auch in zwei unterschiedlichen Kesseln, was das Feuerleistungsdiagramm anbetrifft, verbrannt werden. Und wir haben dann eine Kapazität von über 300.000 Tonnen und koppeln dort dann auch entsprechende Fernwärme aus, die wir in das Hamburger Fernwärmenetz geben. Und was eben besonders schön war letztens, viele hat es geärgert, mich hat es gefreut, die Zufahrt zu unserer Anlage, die war ein bisschen schwer zu erreichen, weil dort schon die Fernwärmeleitungen, die Anschlüsse gemacht worden sind. Aber jetzt ist das erledigt und wir sind gerade dabei, auch die entsprechenden Gebäude, also die gesamten Betonarbeiten laufen. Und so dass wir im Sommer jetzt anfangen können, die Kessel zu montieren. Die gesamten Kesselanlagen, die wir in Kroatien fertigen lassen, die sind schon alle in Hamburg. Die ganze Abgasreinigung, die Turbinen sind auch da. Also die Verfahrenstechnik ist fertig, die wird dann montiert, sodass wir, hoffe ich, spätestens Ende, also zur Heizperiode 26, 27 verbrennen können, Fernwärme liefern können und bedienen dann auch das kommunale Wärmenetz und dann liefert die Stadtreinigung gut die Hälfte der gesamten Hamburger Fernwärme. Also da tun wir schon eine ganze Menge und wollen dann natürlich auch mit so Kleinigkeiten, mit dem Strom, den wir erzeugen, vielleicht später nochmal Wasserstoff erzeugen oder unsere eigenen Fahrzeuge in Anführungsstrichen betanken, weil man ja auch eine entsprechende Ladeinfrastruktur für die Fahrzeuge braucht, für Elektrofahrzeuge, weil wir schon 2035 als Unternehmen klimaneutral sein wollen. Und dieses Bauwerk entwickelt sich im Moment rasant. Wenn man also sieht, wenn die Betonbauarbeiten in Gleitbauweise erfolgen, kann man zugucken, wie die Wände wachsen. Die Terminverzögerung, die wir haben, da habe ich nie einen Hehl rausgemacht, haben wir selbst zu verantworten, weil wir einen Teil der alten Anlage haben stehen lassen. Wir haben den alten Müllbunker, den haben wir nicht ausgegraben. Den werden wir nutzen nach entsprechender Sanierung. Aber auch einige aufgehenden Wände wollten wir nutzen, weil wir als öffentliches Unternehmen auch Vorbild sein wollten für Bauen im Bestand, für die Wiederverwendung. Aber wir haben an einer Wand fast ein Jahr lang rumgerechnet, ob wir sie stehen lassen können oder. Und hinterher ergab sich, dass also kein Weg dran vorbeigeht, die abzureißen. Das hat zu Verzögerungen leider geführt. Aber im Nachhinein muss ich schon sagen, ja, das hat sich dann unterm Strich schon gelohnt, weil diese Anlage wird das Herzstück der Stadtreinigung sein und sichert natürlich auch die Entsorgungssicherheit der Stadt, die wir für Bürgerinnen und Bürger, für einen Großteil des Gewerbes liefern. Und nicht wie viele denken, ihr habt ja zwei Anlagen, die sind ja auch schon teilweise 30 Jahre alt. Damit sichern wir die Zukunft der Entsorgung Hamburgs, damit sichern wir die kommunale Wärmeplanung ab. Und das ist dann auch Teil der Zukunft der Stadtreinigung. Was nicht mehr ganz funktionieren wird, das ist jetzt vielleicht ein trauriger Abschluss des Podcasts. Ich wollte das ja eigentlich noch in Betrieb nehmen, aber das wird mir natürlich zum Ende des Jahres nicht gelingen. Und ich hoffe aber, dass man mich noch einlädt, wenn es dann soweit ist. Es ist dann ja nicht so lange hin, aber das wird dann hoffentlich.
Ja, das ist ja das Mindeste, was man tun kann. Also ich glaube, da werden Sie wohl unverzichtbarer Bestandteil der Eröffnung sein. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, bevor wir den Podcast dann schließen. Sie hatten das eben schon ein bisschen vorweggenommen. Also was steht denn noch an für die Zukunft? Sie hatten ja schon gesagt, eventuell mal eigenen Wasserstoff produzieren oder Strom produzieren für einen Elektrofahrzeugfuhrpark. Also was gibt es da so Sachen am Horizont?
Ja, ich bin ja letztens auch von anderer Seite gefragt worden, so nach dem Motto, nach 30 Jahren haben Sie ja vielleicht noch nicht alles erledigt, verstehe noch an. Also zuerst mal ist ein Unternehmen, wie sagt man, ich glaube indisch Pantare, was ständig in Bewegung ist, ständig in Entwicklung ist, und da gibt es kein Ende. Also das entwickelt sich stetig. Das ZRE, die Inbetriebnahme, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Eine Kleinigkeit, die mir am Herzen liegt, wir haben ja eine Beratungsgesellschaft gegründet vor einiger Zeit, die auch ein Institut geworden ist, wo wir national und international kommunales Know-how vermarkten mit wissenschaftlichem Touch, deshalb an Institut gemeinsam mit der Technischen Universität Hamburg. Das wollen wir auf jeden Fall weiterentwickeln. Und dann wollen wir natürlich auch die Kreislaufwirtschaft weiterentwickeln. Wir müssen ja klimaneutral werden, auf jeden Fall. Einmal nach dem Green Deal, nach Europa, nach 2050. Dann stuft sich das ja weiter runter. Auch gibt es nach Hamburg in Abstufung. Wir wollen das bis 2035 erreichen. Müssen wir den Fuhrpark klimaneutral machen. Wir müssen dann auch das CO2, das wäre ein Thema für einen eigenen separaten Podcast, wir wollen müssen das CO2 aus den Müllverbrennungsanlagen abscheiden. Sonst wird man nicht klimaneutral. Und wenn man da ein bisschen tiefer einsteigt, dann ist ja etwa die Hälfte des CO2 aus der Müllverbrennung auch gutes CO2. Also biogenes CO2. Und wenn wir das abscheiden, dann haben wir aus meiner Sicht ein Handelsprodukt, das wir handeln können, das wir der Stadt oder anderen Städten zur Verfügung stellen können, zumindest rechnerisch, um ihre Reste, wo sie nicht es schaffen, klimaneutral zu werden, dass sie dann mit gekauftem grünem CO2 klimaneutral werden. Das ist ein Handelsprodukt. Oder wir können das grüne CO2 nutzen, vielleicht auch, dass man es weiterverarbeitet, zu Kohlenstoff, weil in einer vollkommen dekarbonisierten Welt gibt es ja auch keinen Kohlenstoff mehr, und dann braucht man Kohlenstoff vielleicht aus der CO2-Abscheidung, aus der Müllverbrennung. Das sind Dinge für die Zukunft. Dazu haben wir uns sehr gut gerüstet. Also wenn ich meine junge Ingenieurinnen und Ingenieurtruppe hier im Hause sehe, dann bin ich guter Hoffnung, dass wir das richtig hinkriegen, und hoffe, dass die nicht so viel Geld ausgeben, weil das Ganze ist auch ganz billig. Und wir wollen natürlich auch die Ressourcenwirtschaft weiter nach vorne bringen, also dass wir das Ressourcenbedarf und Abfallwirtschaft ein bisschen näher zusammenrücken, ne? Dass die einen nicht nur Recycling machen, des Recyclingwillens, sondern dass die Wirtschaft einen Bedarf hat an Recyclingmaterial und die Abfallwirtschaft das entsprechend zur Verfügung stellt. Da werden dann auch sicherlich wieder Ansätze, Kooperationen mit privaten Unternehmen. Und dann habe ich einen Punkt, weiß jetzt nicht, ob Sie den am Ende des Podcasts dann wegschneiden oder sich Leute beschweren, aber ich würde dann auch noch mal gerne, das kann dann auch meine Zeit bei der Stadtreinigung überdauern, mir nochmal das Thema des gelben Sacks anschauen, die meisten kennen das unter grünem Punkt, die Kunststoffgeschichte, ob das alles so sinnvoll ist, Verpackungsverordnung zu einer Zeit ja entstanden, wo die Abfallwirtschaft noch anders aussah, die Gefahren, die von Kunststoffen ausgehen, die sind ja nicht sattsam bekannt, aber entwickeln sich jetzt immer mehr, man erkennt immer mehr die Probleme. Und ich würde mir gerne das Ganze nochmal anschauen, ob das alles so sinnvoll ist, wie man das momentan macht mit der separaten Sammlung, mit den mit den hohen Kosten, mit den hohen Verunreinigungen, weil ich letztens nochmal bei einem Vortrag in einer Bürgerinitiative nach der Sinnhaftigkeit gefragt worden bin. Und ich glaube, diese Fragen muss man sich immer wieder stellen. Ja, das sind so die Punkte, die für die Zukunft anstehen. Dann natürlich so Dinge wie diese CSRD-Berichterstattung, Nachhaltigkeitsbericht. Da ist man verpflichtet. Dadurch, also nur durch die Berichterstattung wird die Welt nicht besser. Aber ich glaube, wir müssen gemeinsam daran arbeiten. Und da hat die Abfallwirtschaft eine große Chance, wo ich immer sage, das ist Europa mittlerweile. Wir müssen die Welt enkeltauglich machen. Und da will ich noch ein Stückchen zu beitragen.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich habe ein bisschen das Gefühl auch, dass Sie durchaus Ideen und Projekte genug für die nächsten 30 Jahre hätten. So klingt das auf jeden Fall. Und ja, ich fand es total spannend, mal einen Einblick in die Vergangenheit, Gegenwart und auch die Zukunft der Stadtreinigung zu bekommen. Fand ich sehr, sehr spannend. Wir mussten natürlich einiges weglassen, also in den 30 Jahren. Jetzt ist ja eine ganze Menge passiert. Es gibt aber auf der Webseite der Stadtreinigung Hamburg eine Chronik, die ich jedem empfehlen kann, der vielleicht mal reinlesen möchte und ein bisschen mehr zum Werdegang der Stadtreinigung Hamburg erfahren möchte. Der Link dazu ist in unseren Shownotes. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. Da gibt es auch sehr, sehr schöne Bilder aus den letzten 30 Jahren, die man sich mal angucken kann. Und so erfährt man doch einiges noch zusätzlich zu den Inhalten dieses Podcasts. Ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge gelernt, denn ich habe erstens schon die Chronik gelesen und zweitens jetzt ja auch diese Podcast-Folge schon mit Ihnen gesprochen. Ich fand es sehr, sehr spannend. Ganz tolle Projekte, bin echt gespannt, wohin es geht. Und wenn man sich als Besucher vielleicht mal die Anlage, das ZRE in Stellingen angucken kann, dann würde ich mich mal in Zukunft dahin auf den Weg machen. Für heute bleibt mir aber erstmal nur zu sagen, Herr Professor Dr. Siechau, vielen, vielen Dank für Ihre Teilnahme an diesem Podcast.
Vielen, vielen Dank, auch dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank für den wunderbaren Podcast. Alles Gute und spätestens am ZRE sehen wir uns dann, hoffe ich.
Das hoffe ich auch. Danke.
Tschüss dann. Tschüss, tschüss.
Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de/Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich. Mit einer Mitgliedschaft in der DGAW profitieren auch Sie von unserem Netzwerk. Treffen auch Sie Entscheider der Branche und der Politik im Rahmen unserer zahlreichen Veranstaltungen und profitieren auch Sie von Kontakten mit langjähriger Berufserfahrung. Sie können sich außerdem auf Fachveranstaltungen zu aktuellen abfallwirtschaftlichen Themen weiterbilden und an Arbeitskreisen teilnehmen und damit branchenrelevante Gesetze durch Stellungnahmen und Positionspapieren mitgestalten. Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgaw.de/Mitgliedschaft. Der Link dazu in den Shownotes.